gibt es, Gott gibt dir die Fülle. Jesus wurde arm. Cornelius, kannst du das Bild einschalten noch? Das Bild. Wir wollen den Heiland sehen. Wir sind zusammengekommen, um einfach seine Gegenwart zu erleben und einfach uns in seiner Gegenwart zu freuen. Er wurde arm, um dich und mich reich zu machen. Halleluja. Der Herr Jesus wurde arm, um dich und mich reich zu machen. Er ist gekommen mit allen Schätzen des Himmels. Er kam eigentlich als Baby, als kleines Kind, so unscheinbar, so bedeutungslos. Und doch hat er den ganzen Himmel mitgebracht. Die Herrlichkeit Gottes, die Engel Gottes waren plötzlich da und die Sterne spielen verrückt. Wir haben seinen Stern gesehen. Die Fülle Gottes war mitten unter den Menschen. Mein Thema ist, Gott gibt die Fülle. Gott gibt auch dir die Fülle. So, damit wir gesegnet sind, damit wir ein erfülltes Leben haben auf allen Bereichen, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Es gibt so viele unerfüllte Wünsche in unserem Leben. Wir haben so viele Träume, die sind noch nicht, die meisten Träume sind noch gar nicht wahr geworden in unserem Leben. Wir träumen immer noch. Und wenn wir dann als Erlöser nach Hause kommen werden, beim Heiland sein werden, wieder zurück da, wo der Heiland herkam, dann werden wir wieder Träumende sein. Oh, das ist Herrlichkeit, wunderbar, Herr, was du alles getan hast für mich. So, wir sollen ein erfülltes Leben haben, trotz vieler unerfüllter Herzenswünsche. Das ist mein Thema heute. Gott gibt dir die Fülle und wie das alles so passiert und wie das so nacheinander geschieht, möchte ich mit der Gnade Gottes einfach betrachten und anschauen. Aber zuerst lade ich dich ganz herzlich ein für die nächsten Versammlungen. Das Jahr ist bald rum, in 10 Tagen ist Heiligabend. Gar nicht so weit. So, ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Willst du gesegnet werden? Darf ich mal fragen, wer nicht gesegnet werden möchte? Das soll ich strecken. Da sind doch welche, die also nicht gesegnet werden wollen. Willst du gesegnet werden? Es liegt an dir. Willst du? Und dir geschehe, wie du geglaubt hast und wie du das wünschst. Willst du gesegnet werden, wird das Thema sein. Am Freitag wird das Thema sein, ein schönes Thema. Ich mag dieses Thema. Werde ein Freund Gottes. Sei ein Freund Gottes. Eine Freundin Gottes. Gott liebt Männer und Frauen. Und wir dürfen Freunde Gottes sein. Am Samstag werde ich über die Fundamente sprechen. Starke Fundamente, die uns halten. Uns hält der Himmel. Uns hält Gott. Uns hält nicht die Schwerkraft. Uns hält nicht diese Gravitationskraft des Universums. Nein, uns hält der Herr. Starke Fundamente. Sein Wort, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt der Heiland. So, und dann nächsten Sonntag, wir sind schon am 4. Advent, Zeichen und Wunder beweisen Jesus, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Zeichen und Wunder. Die ganze Geschichte hindurch. Am Himmel, die Hirten, das ist gerade in einer Zeit, wo der so kalt war, eigentlich 24. Dezember, für mich ist Jesus am 24. Dezember geboren. Die Adventisten und der Jehovas Zeugen können erzählen mir, was sie wollen. Ich weiß, wann Jesus geboren ist, zu der dunkelsten Stunde. Und wo die Hirten ihre Lämmer bekommen haben, die waren bei ihren Hirten. Da wurde ein Lamm nach dem anderen geboren. Und plötzlich kommt der Engel und sagt, euch ist noch ein anderes Lamm geboren, das Lamm Gottes. So, das ist alles so identisch. Im Leben Jesu spielt sich alles mit der Geschichte, mit dem Ablauf des Jahres. Im Leben Jesu spielt sich alles so mit den religiösen Riten und Mythen und was das auch alles ist. Während der Priester das Opfer im Tempel bringt und will Gott versöhnen, platzt plötzlich der Vorhang da hinten. Und der Vorhang zerreißt von oben bis unten und der Mensch ist mit Gott versöhnt, bevor der Priester wieder sein Opfer gebracht hat, dort im Tempel in Jerusalem. Und dann werden Gräber geöffnet, dann stehen plötzlich Tote auf durch die Macht Jesu. Es geschehen Zeichen und Wunder um Jesus drumherum. So, ich lade euch alle herzlich ein zu diesen Gottesdiensten. Gott gibt dir die Fülle heute. Praise Gott, praise Gott. Im Psalm 23 lesen wir schon, und das ist schon ein Psalm, das uns auf den Himmel fixiert. Und mir wird nichts mangeln. Hier auf Erden habe ich so viel Mangel. Glaub mir das. Da fehlt mir, gehen mir die Haare aus, da geht mir das aus und so weiter. Habe ich so viel Verluste, so viel Kämpfe, so viel Stress und dergleichen. Aber der Herr hat verheißen, mir wird nichts mangeln. Das betrifft nicht unbedingt dieses Leben, dieses vergängliche Leben, voller Stress, voller Nichtigkeit und Hinfälligkeit. Nein, das betrifft das andere Leben. Das Leben ist nur ein Schatten. Hier wird eine Krise nach der anderen abgelöst und eine Krise habe ich gerade bewältigt, kommt schon die nächste. Und sie, da braucht sich schon wieder was zusammen. So, es mangelt an allen Ecken und Enden. Aber der Herr sagt, mir wird nichts mangeln. Das ist mein Bekenntnis und ich habe gute Hoffnung. Der Tag X wird kommen, wo Jesus seine Macht aufrichtet. Er ist einmal gekommen, um uns zu erlösen, und dann als zweites Mal wird er noch kommen, um das Werk der Erlösung zu vollenden. Gott gibt dir die Fülle. Und wie das passiert dazwischen, in der Zwischenzeit, in dem wir hier warten, weißt du, da passiert so viel Negatives. Da kommt der Tod, und da muss ich Abschied nehmen von dem und Abschied nehmen von dem. Das Leben ist so vergänglich, aber ich weiß eines, das Unvergängliche kommt. Wenn das eine vergeht, kommt der Herr. Und das Leben mit Gott beginnt. Wenn hier das Leben, mein Leben aufhört, beginnt das Leben mit Gott. Aber das kann schon jetzt passieren. Ich muss nicht warten, bis ich sterbe. Also viele Leute warten, bis sie gestorben sind, dann wollen sie Heilige sein oder heilig gesprochen werden. Nein, ich bin heilig jetzt schon. Heilig in Jesus Christus. Gerecht gemacht durch den Glauben an ihm. Für den Gläubigen kommt immer das Beste noch. Also für mich kommt immer noch das Beste. Ich denke, ich habe schon alles wunderbar, herrlich, fantastisch, Lob und Dank. Und dann erfahre ich, da gibt es noch was Besseres. Das Beste kommt noch. Auf uns warten göttliche Überraschungen, Wunder Gottes, was kein Auge gesehen hat, Wiedergutmachung, das, was ich hier verloren habe, was mir der Teufel geklaut hat, wo er mir die Dinge zerstört hat, mir aus der Hand genommen hat. Ich kriege wieder alles zurück. All die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, die werden mir erstattet. Gott hat die Fülle verheißen. Ich werde entschädigt. Lastenausgleich kriegt man. Ihr wisst ja, was sowas ist. Für die von dem Osten kamen, die haben Lastenausgleich bekommen. Und Gott gibt, die, die von dieser Welt zum in den Himmel kommen, die kriegen Lastenausgleich. Weißt du, alles, was du hier aufgegeben hast. Und meistens war dann so, die Leute, die vom Osten kamen, die haben nur irgendwelche Bruchbude gehabt oder einen Heuschuppen und so weiter. Aber das waren Gutsbesitzer. Aber und die sind so entschädigt worden als Gutsbesitzer, obwohl sie nur eine Scheune irgendwo da in Ostpreußen hatten oder irgendwo in Schlesien. So, Gott entschädigt uns. Wir gehen auf die Fülle zu, in dem Maß, wie wir hier äußerlich abnehmen und hier Verluste einstecken müssen, in dem Maß nehmen wir geistlich zu, ihr Lieben. Ich habe ja gestern das Thema gehabt, im Gleichschritt mit Jesus zu gehen. Wenn du das mal begriffen hast, uns geht's nicht besser als dem Herrn Jesus. Und in dem Maß, wie wir abnehmen, nehmen wir im Geist zu. Wir wachsen, reifen, wir entwickeln uns und wir gehen auf die Vollendung zu. Praise Gott. Meine Botschaft heute ist, aus der Fülle Gottes leben, und das will gelernt werden. Das lernst du in keiner Schule und keiner Uni, auch manchmal in keiner Gemeinde. Und ich versuche mit Gottes Hilfe das rüberzubringen. Wie lebe ich ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche? Es ist Gottes Wille, dass dir auf allen Ebenen gut geht, dass du in der Fülle der Gottheit lebst. Dass Christus in uns ist und dass du sagst, also ich habe Jesus und mit ihm habe ich alles. Dann suche ich nicht nach mehr Liebe, nach mehr Glauben, nach mehr Geduld und nach mehr Reinheit, mehr Heiligkeit. Nein, wenn du Jesus hast, du hast alles in dir. Wie heißt es in der Bibel? Er ist uns gemacht zu allem, was wir brauchen. Und das erfüllt sich alles in Jesus Christus. Das Reich Gottes ist plötzlich in mir. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. So, ich muss kein mageres Christenleben mehr fühlen. Oh Herr, ich brauche mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Glauben. Vergiss es. Brauche das gar nicht. Bitte auch gar nicht. Ich bete nicht um Liebe, um Geduld und Glauben, sondern ich bete mehr um Jesus. Und je mehr ich Jesus in mir habe, habe ich alles, was ich brauche. Er ist uns gemacht zur Fülle, zur Herrlichkeit und zur Gnade. Kolosser Kapitel 1, Vers 19. Denn es gefiel Gott, dass die ganze Fülle der Gottheit in ihm, in Jesus, wurde. Dieses kleine Baby hat alles drin gehabt, in sich, da war alles drin. Weißt du, die ganze Welt, das ganze Universum, das ganze Leben, Himmel und Hölle, sichtbare und unsichtbare Welt, alle Gewalten und Mächte waren in diesem Baby, als er hier auf dieser Erde weilte. Also, selbst wenn du nur ein bisschen Glauben an Jesus hast, ist der ganze Himmel in dir. Das muss nicht so viel sein, so überwältigend, dass du nur noch in Ekstase bist und taumelst durch die Gegend. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Kolosser Kapitel 2, Vers 9. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Weißt du, was das heißt? Zum Greifen. Deshalb verstehe ich die Weisen, als die kamen, diese alten Herren, Professoren, Sternkundige, Wissenschaftler, Forscher. Die kamen, die sahen das Kind in der Krippe. Wir haben hier auch einen schönen Heiland in der Krippe. Das ist ein bisschen klein, aber trotzdem. Jesus war auch ganz klein. Und er wurde größer, nahm zu an Gnade und Weisheit. Und die fallen nieder, öffnen ihre Schätze plötzlich und weihen dem Herrn Jesus all das, was sie geben wollten, was sie mitgebracht haben aus dem Orient. Unser Leben wird in Jesus erfüllt. Und da erfüllen sich unsere Träume und Wünsche. Und Jesus hatte alles, was wir heute brauchen, das hat er uns mitgebracht. Er kam auf diese Welt und brachte den Menschen Gaben. Und er wusste, was wir alles brauchen und benötigen werden. Er hat uns Liebe gebracht, Geduld gebracht, Freundlichkeit gebracht. Er hat uns vorgelebt, wie das gemacht wird. Und je mehr Jesus du in dir hast, desto mehr Liebe hast du, desto mehr Glauben hast du, desto mehr Heiligkeit hast du, desto mehr Herrlichkeit hast du. Das ist ganz einfach. Und ich will es versuchen, rüberzubringen, diese Lösung, die Patentlösung für dein Leben. Obwohl er alles war, hat er sich erniedrigt bis geht nicht mehr. Kleiner ist er geworden. Er benahm sich wie ein Mensch, er lebte wie ein Mensch, er redete wie ein Mensch, er aß wie ein Mensch. Und weißt du, das Interessante ist, er hat Windeln gebraucht. Jesus hat Windeln gebraucht, Pampers, das gab es noch nicht damals. Aber er wurde gewickelt. Er wurde gewickelt von Anfang bis zum Schluss seines Lebens. Da wurden Leichentücher daher eingewickelt. Aber weißt du, als er dann auferstand, wurden die Leichentücher schön zusammengepackt, weißt du, und gebügelt von den Engeln. Und Schweißtuch lag auf der anderen Seite. Die Herrlichkeit Gottes hat trotzdem Jesus begleitet, obwohl er irdisch war. Er hatte alles, lebte wie ein Mensch und wurde wie ein Mensch empfunden. Und er hat nicht versucht, jetzt bin ich Gott, ich bin der Herrgott, der Herr Jesus. Nein, er war einer von uns. Er spricht immer Menschensohn. Ganz niedrig, ganz bescheiden. Er hält sich klein. Er spielte nicht Gott und er spielte sich nicht auf wie Gott. Denn in ihm, heißt es in meiner Bibel, in seinem menschlichen Leib lebte die Fülle dessen, was Gott ist. In seinem Leib, in seinem menschlichen Körper lebte die Fülle Gottes. Genau das, was bei Jesus passierte, kann bei dir auch passieren. Dein Leben ist die Krippe. In dein Leben wird Jesus hineingelegt, Bruder, Schwester. In ihm, in seiner Person wohnt die ganze Fülle, in seinem göttlichen Wesen, die ganze göttliche Art. Wenn Jesus in dir ist, dann redest du anders. Dann schweigst du, wenn du schweigen musst und redest, wenn du reden sollst. So, Jesus ist da. Das ist der Ableger Gottes hier auf dieser Erde gewesen. Plötzlich ist einer da. Wir erleben Gott persönlich, obwohl er als Mensch hier nur war. In Jesus wurde Gott lebendig, greifbar, sichtbar, nahe. Du konntest Jesus tätschen. Ach, süßer Heiland. Und kannst herzen, und ich kann mir vorstellen, dann geht der eine weise Herr und küsst und sagt, Jesus, du bist mein Heiland. Dieser Bub, Jesus Christus, so niedrig. Seit Jesus ist Gott kein abstraktes Wesen mehr, muss ich vor Gott gar nicht Angst haben. Gott ist ein Kind und Kinder sind nicht gefährlich. Sie erschießen niemand, fressen niemand auf, belügen niemand. Kinder sind ganz ehrlich und wahrhaftig. In ihm wird Gott konkret, anschaulich, verständlich, so wie dieses Kind. Und Jesus stellt einmal ein Kind in der Mitte der Jünger und sagt, wenn ihr nicht werdet, so wie diese Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Wir müssen wieder zum Ursprung der Dinge zurückkommen. Und Gott will auch in uns wirken und zum Ausdruck kommen, dieses kindliche, einfache, schlichte, friedliche, freundliche Wesen, Kinder, verspielte Wesen. Kinder sind verspielte Kreaturen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. So, was wir hier sehen, wir bekommen Anteile an Gott. Gott zeigt uns, so ist, so bin ich, so lebe ich, ich bin wie ein Kind. Ich brauche Fürsorge, ich brauche Vater, ich brauche Mutter, auch wenn die nicht echt sind. Der Vater und die Mutter Jesu waren nicht echt. Lass mich sagen, obwohl sie Maria und Josef waren. Aber sie waren nicht echt. Es war nur Ziehmutter. Oder Leihmutter, würden wir heute sagen im wissenschaftlichen Sinne. Weißt du, er hat nur Jesus ausgetragen. Oder sie hat nur Jesus ausgetragen. Und der Josef, das war nur ein Ziehvater, Stiefvater. Weißt du, es waren gar nicht echte Väter und Mütter. Aber trotzdem hat Gott sich uns anvertraut, als Menschen, in aller Liebe. So, wer in Jesus ist, hat Jesu Art und Jesu Wesen an sich, lebt in der göttlichen Fülle. Du hast alles, du musst ja nur nehmen. Du musst ja nur nehmen. Das, was Jesus hatte, was hat Jesus getan? Hat nichts gehabt und alles genommen. Lebt aus der Gnade Gottes, er nahm zu an der Gnade. Er lebte aus dem, was sein Vater hat. Und er sagt, ich muss in das sein, was mein Vater ist und wo mein Vater ist. Jesus war erfüllt mit dem Vollmaß des göttlichen Wesens. Morgens in aller Herrgottsfrüh ging er auf den Berg und sprach mit Gott und sagte, Vater, was denkst du, was soll ich heute alles tun? Was wird heute alles kommen? Was wird uns heute begegnen? Hat mit Gott den Tag besprochen und dann konnte er kommen, was er wollte. Er hat alles im Griff gehabt. So, die ganze Fülle erreichte erst eigentlich von Jesus das Maß aller der ganzen göttlichen Fülle nach der Verherrlichung, nach der Auferstehung. Aber er hat uns vorgelebt. So macht man das in dieser Welt. So lebt man als Kind Gottes, als ein Jünger Jesu. So lebt man ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche, so wie er gelebt hat. Wie hat er gelebt? Er war begrenzt, aber er hat nicht dagegen eingekämpft und jetzt müssen wir über die Grenzen, jetzt gehen wir ins Ausland, wandern aus nach Amerika. Das hätte er gut ruhig machen können. Amerika war wahrscheinlich noch nicht von den Indianern bevölkert zu der Zeit. Oder wir fliehen irgendwo hinein. Er blieb, wo er war und hat aus dem, wo er war, das Optimale gemacht. Und das ist Glaube, das ist Nachfolge, das ist Jüngerschaft Jesu. Und aus der Geschichte Jesu lernen wir, wie man sich mit dem Vater umgeht, wie man mit dem Vater spricht. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich total dem Vater untergeordnet. Also wer in Jesus ist, der hat gelernt, sich Gott unterzuordnen. Dein Wille geschehe. Ich rebelliere nicht gegen die Komplexe des Lebens, gegen die Schwierigkeiten, die mir begegnen, gegen die Anfechtungen. Er sagte, ja Herr, das ist gut, okay, ich nehme es. Mit Gott und mit Jesus in Gleichschritt gehen. Hör dir die Predigt von gestern an. So, Lukas 2, Vers 52, und er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade. Du nimmst am Alter zu, das stimmt, da musst du dich nicht anstrengen, die Uhr läuft automatisch. Aber du musst dafür sorgen, dass du an Weisheit zunimmst und dass du an Gnade Gottes zunimmst. Und Jesus musste lernen, das, was Adam uns vermasselt hat, sich Gott unterzuordnen. In Markus Kapitel 14, 36 sehen wir, dass Jesus nicht allmächtig war. Weißt du, manche Leute denken, wenn ich Kind Gottes bin, wenn ich Jesus bin, bin ich allmächtig. Nein, Jesus wusste nicht einmal, wann er wiederkommen sollte. Er sagt es, das weiß nur der Vater allein. Ich muss nicht alles wissen. Aber er sprach immer wieder mit seinem Vater. Aber Vater, alles ist dir möglich. Und wenn es möglich ist, nimm den Kelch von mir. Lass den Kelch an mir vorbeigehen. Doch nicht wie ich will, sondern wie du es willst. Markus 14, 36. Er hatte sich dem Vater total untergeordnet. Und das ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Sich Gott unterzuordnen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich kann sowieso nichts tun. Ich kann mich abstrampeln, so viel ich möchte. Ich werde die Welt nicht verändern können. Die Welt wird ihren Lauf gehen, die Geschichte wird ihren Lauf nehmen. Und Jesus zeigt, dass der Vater größer ist als er. Und er akzeptiert den Vater. Und du bist noch nicht im Himmel, du bist noch nicht verklärt, du bist noch nicht verherrlicht, du sitzt noch nicht zu Rechten der Majestät Gottes. Deshalb musst du hier lernen, schön stille zu sein und das Leben zu genießen und aus dem Leben das Beste zu machen. In Johannes 14, Vers 28 sagt der Herr Jesus, ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme wieder zu euch. Und wenn ihr mich lieb habt, so würdet ihr euch freuen, dass ihr gesagt habt, ich gehe zum Vater. Denn mein Vater ist größer als ich. Wenn ihr mich lieb habt. Weißt du, Jesus hat nicht gesagt, glaubt an mich. Oder hört mir zu, habt mich lieb. Das Einzige, was Jesus wirklich will von dir und mir, geliebt zu werden. Die Welt liebt Jesus nicht. Der Teufel liebt Jesus nicht, die Gottlosen lieben Jesus nicht, die Juden lieben Jesus nicht. Und er will von dir und mir geliebt werden. Liebt mich. Und ihr würdet euch freuen, wenn ich zu meinem Vater gehe. Denn da habt ihr was davon. Und dass ich wiederkomme. Und darüber möchte ich sprechen. Weißt du, Jesus ist zu Gott gegangen. Und alles, was er hier erkämpft hat, alles, was er errungen hat, das hat er gar nicht angenommen. Das hat er alles hier gelassen. Und das ist die Fülle, die Gott uns hier auf dieser Erde zurückgelassen hat. Und aus dieser Fülle, das, was Jesus nicht angenommen hat, im Himmel braucht ihr keine Macht und Autorität, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Da hat er doch alles. Aber hier hat er uns zurückgelassen, die ganze göttliche Fülle. Als Jesus hier auf diese Welt kam, hat er uns was mitgebracht und das hat er nicht mehr mitgenommen nach Hause. Er sagt, behaltet, das verschenke ich euch, das verausgabe ich für euch. Bedenke, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit, die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes. Und er hat uns vorgelebt, so sieht ein geisterfülltes Leben aus. So sieht ein Christenleben aus. So sieht die Sache aus, wenn man mit Gott wandelt. Da bildet man sich nichts ein. Das Einzige, was ich von Jesus weiß, ich weiß nicht viel von Jesus. Entschuldigung, aber ich sage ehrlich, ich habe Theologie studiert und so weiter, aber ich kann euch sagen, ich weiß nicht viel von Jesus. Ich weiß nur, dass er sanftmütig und von Herzen demütig war. Das ist das Einzige, was ich weiß. Aber das war die göttliche Natur. Er war sanftmütig. Ach so, weißt du was, still, lass die schwätzen, lass die schreiben, lass die telefonieren, lass die machen, was sie wollen. Er war sanftmütig. Ich lebe mein Leben. Jesus wusste, ich lebe. Er hat sich nicht interessiert, ob die anderen leben und leben wollen. Er sagte, ich lebe. Er war kein Egoist, aber sein Ego war an der richtigen Stelle. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Macht aus dem Leben was. Er war demütig, bildet sich nichts ein. Und er hat sein Leben im Griff gehabt. Markus Kapitel 10, Vers 18. Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut. Weißt du, obwohl er wirklich ohne Sünde war. Niemand ist gut, außer Gott. Zu dem reichen Jüngling die Geschichte. Jesus gibt in allem, was er tut, Gott die Ehre. Denkt nicht an sich. Und nur Gott ist für ihn gut und perfekt. Nicht einmal er behauptet, dass er gut wäre. Und er war gut. Die Güte in Person war er. Und trotzdem sagte er, nur einer ist gut, das ist der Vater im Himmel. Wer die Fülle der Gottheit besitzen möchte, für den ist nur Gott gut. Und nur was Gott will, was Gott geplant hat, was Gott vorgesehen hat. Nur Gott ist gerecht, nur Gott ist heilig, nur Gott macht keinen Fehler. Ich mache viele Fehler. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, wirst du erleben demnächst. Verstehst? Wir machen alle Fehler als Menschen. Wir sind alle hinfällig, fehlerhaft. In der Wüste wurde er von Satan versucht. Das war Jesus. Denk nicht, dass es dir besser geht wie dem Herrn Jesus. Die meisten Leute denken, wenn ich Christ bin, dann bin ich ein Schwebewolke Nummer 7. Bin auf dem Olymp irgendwo. Nein, du bist hier auf dieser Erde in der Wüste. Matthäus Kapitel 4, Vers 1. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und trotzdem wurde er versucht, wurde vom Geist nicht ins Paradies geführt. Die meisten Leute denken, wenn ich mich bekehre, gehe ich ins Paradies. Das dauert noch ein bisschen, eine Weile. Weißt du, er wurde vom Geist in der Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Hast du gelesen? Damit er vom Teufel versucht würde. Gott hat es zugelassen, dass Jesus am Kragen genommen wurde, am Arm genommen wurde, im Gleichschritt zu Vater im Himmel. Jetzt gehen wir in der Wüste, du sollst jetzt mit dem Teufel dich auseinandersetzen. Auch das ist die Fülle Gottes und der Gottheit. Dass du in der Wüste geführt wirst und dass du dich jetzt mit dem Teufel auseinandersetzen musst. Spring vom Dach. Oh, weißt du, du kannst fliegen. Oder lass die Steine zu Brot werden. Und vieles andere mehr. Das sind nur drei Versuchungen, aber da hat bestimmt noch eine ganze Menge andere Versuchungen gehabt. Auch wenn die Fülle der Gottheit in dir wohnt und du sie verkörperst, wird dir nicht erspart, dass der Teufel dich versucht und dich kitzelt und dich reizt und dich ärgert. Du wirst nicht vermeiden können. Du wirst wie Jesus vom Teufel versucht, und zwar jeden Tag 5-mal. An deinen Sinnen, an deinen 5 Sinnen. Du wirst versucht. An allem möglichen, am Geruch, da stinkt's plötzlich. Oh, da passiert dieses und jenes, verstehst du? Deine Sinne, da siehst du Dinge, die es gar nicht geben sollte. Du siehst, also du wirst mit den Augen versucht, mit der Nase versucht, mit den Ohren, da hörst du Sachen, dass die Leute hinter deinem Rücken reden. Das sind alles Versuchungen. Lukas Kapitel 10, Vers 22. Jesus sagt, dass der Vater ihm alles übergeben hat und trotzdem weiß er noch nicht, wann der Vater gesagt hat, dass du jetzt gehen sollst und wiederkommen sollst. Er weiß, weißt du, Jesus war begrenzt und er lebte mit seiner Begrenzung und mit den Versuchungen und alles, was drumherum geschah. Der Vater hat dem Sohn alles übergeben und trotzdem lebt er Gottheit aus. Weißt du, in dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, nimmst du die ganze Fülle Gottes in dir auf. Und trotzdem bist du nicht vollendet. Du bist auf dem Weg der Vollendung. Und du entwickelst dich und denk nicht, jetzt wohnt Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Du hast gehört, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Nicht, dass du die Herrlichkeit in dir hast, sondern die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und jetzt brauchst du das Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt brauchst du die Fülle des Heiligen Geistes, damit der Heilige Geist dir mehr und mehr von Jesus zeigt und dass du mehr und mehr von Jesus entdeckst und mehr in dieser göttlichen Fülle lebst und zu der göttlichen Fülle gelangst. Durch das Betrachten des Wesens Jesu wirst du immer göttlicher. Schau Jesus an. Schau nicht die Menschen an. Schau nicht die Probleme an. Schau nicht die Situation an. Schau nicht die Christen an. Weißt du, wenn du die Christen anschaust, wirst du verzweifeln. Wirst du zusammenbrechen und sagen, nein, ich möchte nichts, lieber gehe ich in die Hölle. Verstehst du? Du siehst so viel Neid und Streit und Zank. Schau du, so viel Spaltung, so viel Zerrissenheit. So viel Afterreden. Was das auch immer ist. Deutsche wissen nichts mehr, was es ist. Aber verstehst du? So viel Hinterhältiges. Aber durch das Betrachten Jesu, dem Prototyp Gottes, wirst du immer ähnlicher, versuchst immer mehr Jesus nachzuahmen und wirst verwandelt in sein Bild. Plötzlich bist du wie ein Chamäleon, färbst ab, nimmst seine Farbe an. Je näher du an Jesus rankommst, desto mehr verfärbst du dich in Jesus. Du spürst seine Liebe, seine Güte. 2. Korinther 3, Vers 18. Ich habe eine ganze Menge von Bibelstellen, und ich möchte, dass du zur ganzen Fülle Gottes, der Gottheit gelangst. Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, bis wir alle dahin gelangen zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi, des Wuchses. Du musst nicht nur sagen, Baby Jesus. Katholiken haben nur noch Baby Jesus und Mutter Maria. Das ist alles. Wir sollen auch nicht nur bei dem gekreuzigten Jesus bleiben. Auch das ist zu billig bei den Protestanten. Der Gekreuzigte, der Gekreuzigte. Ich predige nicht nur Jesus, den Gekreuzigten. Ich predige, und die Apostel haben auch Jesus, den Auferstandenen, gepredigt. Den verherrlichten Jesus gepredigt. Und ja, den wiederkommenden Jesus. Der ist mehr als nur Baby. Und wir sollen aufhören, Baby-Christen zu sein. Und immer die Nuckelflasche suchen, wo ist die? Oder die Brustwarze von der Mutter. Weißt du, wir sollen herzuwachsen zu dem ganzen Fülle der Gottheit, zu der Einheit mit ihm. Das soll sich widerspiegeln. Er ist beim Vater. Du, ich wende mich immer, wenn ich was brauche, am Vater, nicht an Mutter Gottes, Maria. Und Gott hat keine Mutter, glaub mir das. Verstehst? Wende dich an Jesus, wenn du was brauchst. Der versteht dich, nicht die Maria. Die Maria versteht dich nicht. Die Maria verpetzt dich höchstens. Verstehst? In aller Liebe. Vater, ihnen geht der Wein aus. Oder Meister, ihnen geht der Wein aus. Verstehst du? Sag was. Weißt du, die Maria macht das eine, sie sagt immer, was fehlt. Menschen, wenn die von Gott reden, sagen uns immer, was fehlt. Denen geht der Wein aus. Die haben kein Essen mehr, kein Brot mehr. Und so weiter, die haben Hunger. Weißt du, das ist was die Menschen reden. Und Maria redet immer nur das eine, ihnen geht der Wein aus. Ihnen geht die Freude aus. Ihnen fehlt die Begeisterung. Geh zurück zu Jesus, und Jesus sagt zu der Frau, zu Maria, zu seiner Mutter in aller Liebe. Er hat seine Vater und seine Mutter geehrt. Aber du musst wissen, wie ehrt man Vater und Mutter. Die meisten haben gar keine Ahnung, wie man Vater und Mutter ehrt. Dass man, ist nicht nur, dass du ständig das, ihr Bild vor dir trägst. Nein, er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das war Jesus. Aber zum Vater und Mutter ehren komme ich nachher noch ganz kurz zu sprechen. So, eins werden mit dem unsichtbaren Gott, und dass wir ihn reflektieren wie ein Spiegel. Den unsichtbaren Gott, das ist der Wille Gottes. Jesus widerspiegeln. Und da brauchst du viel Umgang mit ihm, viel Politur. Dass du ihn so schön reflektierst. Wir sollen Jesus erkennen in seiner Liebe, in seinem Handeln, in seinem Umgang mit Menschen. Jesus ließ Menschen sitzen, die nicht wollten. Aber wenn er sagt, da ist einer, der will und kann es nicht, den hat er angenommen und mit dem ist er weitergegangen. Und hat sich so umgedreht, selbst wenn die Jünger nicht wollten. Herr, sag ihm, dass er schweigen soll. Nein, er hat sich umgedreht und sagt, was fehlt? Was kann ich für dich tun? Also, Gott gibt uns Jesus, damit wir von ihm lernen, die ganze Fülle des geistlichen Lebens. Viele Menschen, die nicht von Jesus lernen, die werden Humanisten, aber keine Christen. Also, die wollen immer lieb und nett und süß sein. Nein, diejenigen, die, wenn die mit Jesus leben, es kann sein, dass du zuerst sagst, nee, was habe ich mit dir zu schaffen? Wer also Jesus aufnimmt, der beginnt so zu werden, wie er war. Der wird so, wie Gott es wollte, dass der Mensch sei. Von Anfang an, wie der Adam hätte sein sollen, wenn er nicht gesündigt hätte, wenn er ein bisschen nur gewartet hätte ein paar Tage. Der wird so wiederhergestellt, was der Adam uns vermasselt, das wird alles wieder in sein Leben hineinkommen. Adam griff nach der Göttlichkeit. Er wollte eigenmächtig handeln. Ja, ihr werdet sein wie Gott. Das ist ja fantastisch. Und das lehren die Esoteriker. Und das ist unsere Gesellschaft, in der wir alle drinstecken. Wissen, was Gott weiß. Die Wissenschaftler, verstehst du, erforschen. Drogen führen uns auch in Bewusstseinserweiterung. Und die Menschen verarmen und verdummen dabei. So, später sehen wir die Pharisäer. Sie wollen auch eigenmächtig die Gesetze Gottes befolgen. Wir leben nicht mehr im Zeitalter von Sinai, wir leben im Zeitalter von Golgatha. Verstehst du das? Geheimnis. Sinai ist Gesetz, du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht. Ist unmöglich. Du darfst nicht einmal zum Berg kommen. Fällst schon tot um. Und die Pharisäer versuchten, die Gesetze Gottes zu erfüllen, weil sie so heilig sind, weil sie von Gott kommen. Doch Jesus hat uns ein anderes Stück von Göttlichkeit vorgelebt. Dem Vater sich unterzuordnen. Wer unter Gott steht, der braucht keine Gesetze mehr. Der lebt in der Liebe und im Glauben. 1. Korinther 1, Vers 30. Er ist uns gegeben, von Gott gemacht. Ich finde es fantastisch. Weißt du, durch ihn manifestiert sich die ganze Göttlichkeit. Er ist, alles ist in ihm hineingelegt und wer jetzt Jesus hineinnimmt, nimmt die Göttlichkeit in sich. Alles, was er hat, dieses Baby Jesus, so klein, so unscheinbar, so bedeutungslos. Was soll da der Himmel wohnen? Guck mal, ich finde es ganz toll. Ich hoffe, dass ich nicht den Kopf abbreche. So klein ist unser Heiland. So klein und so klein war er. Und so klein warst du auch eines Tages. Verstehst du, als Embryo, vielleicht noch viel kleiner. Du warst eine Einzelne. So klein ist der Herr Jesus. Verstehst? So klein. Kannst du dir vorstellen? So klein und so gering ist er gewesen. Verstehst? Und hier wohnt die ganze Fülle der Gottheit. In einer Kastanie liegt der ganze Kastanienwald drin. Oder Eichenwald. Verstehst? So klein. Verstehst? Das konnte man in eine Hand nehmen. Und jetzt freust du dich, dass Gott dich in seiner Hand hält. Aber zuerst einmal wird er in dein Leben hineingelegt, in deine Krippe. Genieße das, dass Jesus so klein in dein Leben kommt. Ja, ich kann nicht das Vaterunser. Du musst nicht das Vaterunser beten oder ein Glaubensbekenntnis aufsprechen oder aufsagen. Nein, du musst nur Jesus aufnehmen. Du musst nicht die Gebete oder die Gebote kennen. Nein, du musst nur Jesus buchstabieren können. Und da hast du die ganze Fülle. Wie lese ich hier? 1. Korinther 1, Vers 30. Er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit. Und jetzt könnte ich weiterhauen und klopfen. 1. Korinther 15, Vers 27 weiter. Ihm hat Gott die Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, Macht, Sünden zu vergeben, Leben zu geben, zu richten und zu herrschen. Er hat ihm die Macht gegeben, diesem Jesus, der bereit war, auf diese Welt zu kommen. Und in dem Moment, wo du bereit bist, Jesus aufzunehmen, bekommst du die Macht Gottes. Alle diese Ämter, all diese große, mächtige Fülle Gottes, die in Jesus manifestiert war, alles lag zu seinen Füßen. Jesus ist Herr und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Dieser Jesus wird ganz unscheinbar und klein und kümmert sich nicht um die Menschen. Er geht seinen Weg zu den Menschen und sagt den Menschen, ihr könnt auch so werden, wie ich bin. Aber wartet nur, es ist ein Prozess. Und Jesus nahm zu an Alter. Und je älter du wirst, desto mehr lernst du, die Gnade Gottes zu schätzen. Desto mehr begreifst du, was ist der Mensch? Er ist sterblich, vergänglich, nichtig. Jesus, wenn er in dein Leben hineinkommt, er hat das Kommando über dein Leben. Er ist Herr. Aber dieses kleine Kind, was glaubst du, was das Baby alles bei Maria und Josef durcheinander gebracht hat? Nimm Jesus auf. Nimm nur ein Kind auf, da ist Chaos bei dir zu Hause. Ein Geschrei. Und bei Jesus war eine Katastrophe, als er zur Welt kam. Der Herodes erschrickt, Kaiser Augustus spielt verrückt. Verstehst du, die Politiker, ihre Pläne werden durchkreuzt. Und jetzt muss Maria und Josef nach Ägypten fliehen. Die Flucht, verstehst du, wenn du mit Jesus anfängst zu leben, du musst fliehen und fliehen und fliehen. Abhauen und abhauen. Nicht nur aus Deutschland auswandern. Nein, du musst dich von dem fernhalten, da hüten. Psst, Kind, sei still. Und der plärrt, der interessiert sich nicht. Jesus hat bestimmt geweint und zwar kräftig. Er hat eine gute Stimme gehabt und die hat er gebraucht, weißt du, damit er später richtig predigen kann vor tausend von Leuten. So, er ist Herr. Und aus dieser Gottesfülle lernen jetzt seine Jünger die Kunst, sich selbst zu beherrschen, mit Gott zu leben, Gott zu akzeptieren in kleinen Dingen, das zu tun, was Gott einem aufgetragen hat. Die meisten Leute möchten die Fülle Gottes haben, aber sie tun nicht, was Gott ihnen gesagt hat. Die tun in ihrer Energie, die fischen die ganze Nacht, die ganze Woche, das ganze Jahr und die fangen nicht einmal eine Forelle oder einen Sprotten. Und dann kommt Jesus und dann sagt, wirf das Netz noch einmal mitten auf dem See aus. Und was passiert? Sie machen den größten Fang ihres Lebens. Das ist, wie man Fülle erreicht. Den größten Fang deines Lebens kannst du machen, wenn du auf sein Wort anfängst zu hören, was er dir sagt, was die innere Stimme dir sagt. So, wir müssen einfach die Fülle Gottes sehen und sehnen und sagen, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben alles getan, was wir tun konnten, aber jetzt, was sagst du, Herr Jesus? Gib mir ein Wort, gib mir einen Gedanken und er wird dir meistens Gedanken geben, die total verrückt sind, die total gegen dein Denken geht, gegen deine Vernunft, gegen deine Logik. Du sagst, ich spinne doch eigentlich. Wenn ich das machen würde, aber genau das ist, wenn du das tust, wirst du die Fülle Gottes in deinem Leben erlangen. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Reichen brauchen nicht die Fülle Gottes. Und Jesus sagt, du sagst, und schreibt an der Gemeinde in Ephesus, du sagst, ich bin ganz satt, ich bedarf nichts und so weiter, und du weißt nicht, dass du bist nackt, bloß, jämmerlich und elend, und weißt nicht, dass du versagst und am Versagen bist, nackt, bloß und jämmerlich. Weißt du, die satten Leute, denen schmeckt nichts, da kannst du die leckersten Speisen servieren. Die rümpfen die Nase, die riechen oder stechen mit dem Löffel ein bisschen rein und dann gehen sie weiter. Jesus verspricht, und hör mal, du erlebst die Fülle Gottes, und ich möchte, dass du die Fülle Gottes erlebst. Du erlebst die Fülle Gottes, wenn du arm wirst. Arm, richtig arm. Was sagt denn der Herr in einer der Seligpreisungen? Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört der Himmel. Die von sich aus nichts können, zu nichts taugen, zu nichts fähig sind. Die Leidenden werden getröstet, nicht die schönen, gepflegten. Nein, die Geplagten, die werden Barmherzigkeit erlangen. Die Müden bekommen Stärkung und werden erquickt. Also du musst tief unten liegen, damit du wieder hochkommst durch die Gnade Gottes. Das ist, wie man die Fülle Gottes erlebt. Du musst hungrig sein und wirst gesättigt. Ja, Gott gibt uns zuerst, und ich sage dir das Geheimnis, wenn wir leer sind, wenn wir pleite sind, wenn wir Mangel haben und wenn wir das, was wir haben, verbraucht haben, dann beginnt Gott unser Leben zu füllen. Erst wenn wir pleite sind. Und deshalb erlaubt Gott, dass wir einen Offenbarungseid vor ihm machen müssen. Ich schwöre, ich habe nichts mehr. Bin bankrott, bin am Ende. Geistig gesprochen, verstehst du? Weißt du, du musst nicht nur denken, ich muss jetzt alles verkaufen und ins Kloster gehen. Nein, vergiss diesen Schmarrn. Das ist für mich Schmarrn, ins Kloster zu gehen. Weißt du, du musst innerlich loswerden von diesen Sachen. Du kannst super reich sein und doch arm. Deshalb, vergiss es, das Äußere. Es geht um das Innere. Wie siehst, stehst du innerlich zu Gott? Gott macht erst bei uns ernst und fängt was Neues an, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Ich weiß nicht mehr weiter. Kann nicht mehr weiter. Wenn uns der Wein ausgeht, da beginnt das Wunder. Wenn der letzte Tropfen ausgeschenkt wurde, da hat der Herr eingegriffen und gehandelt. Und dann hat er den Knechten gesagt, Jünger Petrus, hol mal Wasser. Weißt du, er sagte seinen Knechten, weißt du, was die Knechte waren? Das waren nicht die Diener vom Haus, das waren die Jünger. Die Jünger mussten Wasser schleppen. Oh, erbarme, verstehst du, der Knecht Gottes sein. Das ist Mühe und Plage. Und die haben das Wasser geschleppt. Und dann sagt der Herr seinen Knechten oder einem der Knechte, und jetzt gibt es das dem Speisemeister. Nicht die Diener des Hauses, wo er gerade die Hochzeit stattgefunden hat. Erst wenn wir getan haben, was wir konnten, wenn wir weitergaben, was wir hatten, dann macht Jesus weiter. Er vermehrt erst, wenn wir gegeben haben, nicht vorher. Weißt du, wir haben nichts. Wie sollen wir die Leute füttern? Wir haben nur 2 Fische und 5 Brote. Und genau das ist es. Bring mal die 2 Fische her und die 5 Brote. Und da passiert das Wunder. Immer wenn wir am Ende sind, Geschwister. Deshalb schäm dich nicht, am Ende zu sein, zuzugeben, ich bin pleite, bin bankrott. Dann kann mit dir was passieren, geistlich meine ich auch insbesondere. Du musst jetzt nicht zu mir kommen und in der Gemeinde aufstehen, Geschwister, betet für mich, ich bin pleite. Ich kann mir vorstellen, es gibt solche Dumme. Die gehen zum Altar und ich bin pleite, bete für mich. Nein, du musst zu Gott in die Kammer gehen und sagen, lieber Gott, ich habe versagt. Ich bin bankrott. Das ist, was Gott will. Weißt du, Gott will keine Show, sondern er will, dass du ihm im Verborgenen sagst, du, was mit mir los ist. So, wenn wir nur unser Denken aufgeben und ich sagen, Herr, ich kann mir nichts mehr einbilden, ich bilde schon mir so viel ein, mir platzt der Kopf. So, und dann fängt er an, dir zu geben, mehr als genug, mehr als du verarbeiten kannst. Verstehst du, da bleiben 12 Körbe übrig von diesen paar Brötchen. Aber wir müssen zuerst mal anfangen und dem Heiland in seine Hände legen, die Sache. Und alles, was durch die Hände Jesu geht, ich sage dir ein Geheimnis, du wirst erschrecken, aber der Heiland bricht alles, bricht alles, bricht alles, bricht alles, bricht alles. Der Heiland ist nur beim Brechen. Und da passiert die Fülle, wenn es gebrochen bist. Teile und herrsche, verstehst? Das ist es, was der Herr bricht. Du kannst erst weitergeben, wenn du einen Überfluss hast, mehr als genug, aber zuerst musst du so weit kommen, dass du so weit bist. Erst du kannst erst andere befreien, wenn du selber frei geworden bist. Aber du musst zugeben, Herr, ich bin gebunden an der Schnapsflasche. Ich bin gebunden an den Glimmstängel. Ich bin gebunden, was weiß ich an was. Sag doch dem Herrn, wo du gebunden bist. Gott kann uns nicht helfen, wenn wir ihm nicht sagen, wo es uns fehlt. Wenn du zum Arzt gehst, fragt der Arzt auch als erstes, was fehlt Ihnen, Herr Matudis? Dann musst du sagen, ja, das, hier am Knie habe ich was. Und dann wird er dein Knie untersuchen. Sonst untersucht er dein Gehirn. Und da ist nichts drin. Was behandelt werden könnte. Aber hier am Knie, da ist etwas abgerieben. Da muss ein bisschen mehr Salbe oder mehr Fett rein. So, du kannst erst andere ermutigen, wenn du selbst ermutigt wurdest. Du kannst anderen erst helfen, wenn dir geholfen wurde und dein Haus fertig ist. Dann kannst du sagen, Leute, jetzt werde ich auch an eurem Häuschen helfen. Aber zuerst muss dein Haus gedeckt sein, dass nicht durchregnet. So, wir leben aus der Fülle Gottes, aus dem Reichtum. Aber die Frage ist, was ist der Reichtum Gottes? Was ist die Fülle Gottes? Bitte erschrick mich. Und ich sagte die Wahrheit. Ich habe das erlebt inzwischen, was die Fülle Gottes ist. Nichts. 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 Nothing. Das ist die Fülle Gottes. Nichts. Wenn wir nichts mehr haben, das beginnt die Fülle Gottes. Dann ist Gottes Hand und Gott am Werk. Dann fangen wir an, auf seine Kosten zu leben. Von seinem Konto, auf seine Rechnung. Die Fülle Gottes beginnt mit nichts. Wenn du nichts mehr hast. Wenn du nichts mehr hast, dann wirst du abhängig von ihm. Oder von der Welt, von den Menschen. Von irgendjemandem wirst du immer abhängig. Und deshalb, ich bin lieber von Gott abhängig als von Menschen. Lieber von Gott abhängig, denn der haut mich nicht in die Pfanne und nützt mich nicht aus und was auch immer ist. Wenn wir keine andere Hilfe mehr haben, sind wir reif für den Himmel. Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Das ist das Geheimnis, wie man aus der Fülle Gottes lebt. Da betest du und sagst, Herr, ich brauche neue Kundschaft, ich brauche neue Mitarbeiter, ich brauche neue Mittel, Möglichkeiten. Und du betest, du bist am Ende und da fängt was Neues an. Wenn dir keiner mehr hilft und helfen kann, dann ist er zuständig für deine Situation. Kein Arzt, kein Psychologe. Hebräer 13, Vers 6, da dürfen wir getrost sagen, weißt du, und das sollte unser Bekenntnis sein, der Herr steht mir bei, darum fürchte ich mich nichts oder vor nichts. Der Herr steht mir bei. Was könnten mir die Menschen tun? Wo könnten mir die Menschen helfen? Was könnten sie mir geben? Der göttliche Beistand ist Gold wert, unbezahlbar und unkäuflich und unverkäuflich. Der Beistand Gottes. Der Herr ist unser Helfer, eine feste Burg. Wir leben aus seiner Fülle, von oben. Auch wenn wir Schwierigkeiten haben, bleiben wir trotzdem von ihm abhängig. Und wissen, er hat mich reingeführt und er führt mich auch raus aus diesem Dilemma. Weißt du, auch wenn wir in der Fülle Gottes leben, wir müssen durch Kämpfe und Stürme und Anfechtungen. Wir müssen da durch. Bleibt niemand was erspart. Aber wir treffen uns immer Gott in diesen Situationen und Dingen. Gott gibt uns Kraft. Wo? In der Not. Wo hat er gesagt, dass er uns helfen will? Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Solange du keine Not hast, solange nichts passiert, kann Gott auch nicht helfen. Aber in der Not gibt er seinen Trost, seine Hilfe, gibt er Ideen, gibt er Lösungen, gibt uns seinen Frieden. Weißt du, mittendrin im Sturm, da sagst du, mir ist wohl in dem Herrn, ich weiß gar nicht, wie das passiert. Mir ist wohl. Mittendrin in Unglück, in Traurigkeit, bei diesen unerfüllten Wünschen, Herzenswünschen, gib dir mir Freude. Oh Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Da können sie mir anbieten, was sie wollen. Weißt du, und wenn du Probleme hast, da kommt der Teufel mit Sonderangeboten, mit Sonderrabatten und zum günstigen Preis. Und dann packst du es aus und merkst, da ist nichts drin. Du merkst, da ist nichts drin. So. Wenn die Fülle Gottes da ist, bei all den Angriffen stellt Gott sich immer davor. Wenn Gott in deinem Leben drin ist und du weißt, der Herr ist mein Erlöser, da prallt alles an ihm ab. Mit einem einzigen Schlag, da hörst du, hat es gedonnert und gekracht, gepoltert und plötzlich ist alles weg. Was war denn das? Gott hat die Fülle auf allen Gebieten unseres Lebens und du musst dich ihm nur ergeben sein. Hände hoch. Darum beten wir mit emporen gehobenen Händen. Weißt du, wir können auch die Hände schön falten. Nein, wir haben nichts in den Händen, an was wir uns festhalten können. Deshalb, wir strecken die Hände an allen Orten und Ecken und sagen, Herr, ich ergebe mich dir. Ich ergebe mich dir. Ich ergebe mich dir. Und je mehr du dich Gott ergibst, desto mehr gibt Gott dir und hilft dir und steht dir bei. Ergib dich. Werde abhängig von Gott, demütig vor ihm. Wir sind oft so kompliziert im Glauben. Wir denken, ich muss feststehen und zusammenhalten, was ich zusammenhalten kann. Heb die Hände hoch. Wie war es bei dem alten Moses, als er gegen Amalek kämpfte? Sobald er die Hände hochhob, siegte das Volk Gottes. Lerne, deine Hände zu erheben, mitten in der Krise. Da bist du schon ein paar Zentimeter größer. Und da kriegt der Teufel schon Angst vor dir. Denk, das sind deine Hörner. Mit emporgehobenen Händen gehst du voran. So führen Kinder Gottes den Sieg. Ich werde nie vergessen, wir haben bei Heilbronn einen Bruder gehabt, der war pleite wirtschaftlich, war Unternehmer, hat was produziert und er konnte seine Ware nicht verkaufen. Und dann habe ich gesagt, du, ich komme zu dir, wenn du nichts dagegen hast und wir werden zusammen miteinander beten in deine Firma. Wenn die Leute nach Hause gegangen sind, wenn die geschlossen haben und die ganzen Kisten voll sind mit Ware, die die Saudis oder was weiß ich nicht abgeholt haben, wir werden miteinander beten. Dann sind wir beide miteinander, er und ich, wir sind durch die Halle gegangen und haben gesagt, wir segnen in Jesu Namen jeden Container, jeden Behälter, alles was da drin ist, was nicht verkauft wurde, was keiner... Die haben bestellt, aber nicht abgeholt. Wir segnen die Ware. Verstehst du, wir haben die Ware gesegnet. Ein paar Tage später, vielleicht so vier, fünf Tage später, da ruft jemand an und sagt, haben Sie das aus Spanien, ein Anruf aus Spanien, haben Sie noch das und das? Wir haben gehört, Sie produzieren solche Sachen. Ja, die ganze Halle ist voll. Und da konnte sofort in den nächsten Tagen liefern. Aber weißt du, du musst zuerst mal durch die Halle gehen, durch deine Stube gehen, durch dein Büro gehen. Und was es ist, mit emporgehobenen Händen. Wir siegen mit emporgehobenen Händen. Das, was äußerlich Niederlage aussieht, ist geistlich Triumph. Das ist die Fülle Gottes. Genau umgekehrt. Alles auf den Kopf stellen. So, als der Heiland kam, wurde alles auf den Kopf gestellt. Das Geheimnis des Lebens ist einfach nicht so zimperlich zu sein, sondern werde ein Überlebenskünstler. Du musst hart zu dir selber werden und darfst nicht so zimperlich sein und wehleidig. Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Marschiere im Glauben und gib nicht nach. Ein Überlebenskünstler, der muss mit allem zurechtkommen. Du musst ohne Geräte Huhn schlachten, mit Würmer zurechtkommen. Verstehst du, ein Überlebenskünstler? Und bevor ein wirklich... Der Herr einen Gebrauch schickte dich in den Dschungel und sagt so, jetzt guck, wie du da zurechtkommst. Und du kommst in die Wüste, kommst in den Dschungel und jetzt lerne aus nichts was zu machen. Das ist eine harte Schule. Weißt du, Gott will uns die Fülle schenken. Aber wenn du einmal das gelernt hast, begriffen hast, aus allem was zu machen. Verstehst du mich, was ich dir sagen will? Philipper Kapitel 4, Vers 11. Ich sage nicht, dass ich keine Not hätte, sagt der Apostel Paulus. Ich habe Not. Ich habe sehr große Nöte. Sehr große Anfechtungen. Lies 2. Korinther, was er für Anfechtungen hat. Aber ich habe, und das ist das Geheimnis, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen. Christen müssen lernen, nicht nur beten und singen und Bibel lesen. Die müssen lernen, sich in jeder Lage zurechtzufinden. Was es auch immer ist. Und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not haben und ich kann leiden. Ich kann First-Class-Hotel wohnen und ich kann in eine Heuschuppen übernachten. Verstehst du? Ich kann. Ich habe gelernt. In jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Schattenseiten und Hunger und ich kenne Mangel und ich kenne Überfluss. Wir müssen es lernen, mit allem zurechtzukommen. Nicht jetzt, oh Gott, segne mich, Halleluja, ich habe so viel. Nein, fang an zu danken, wenn du nichts hast. Der Kühlschrank leer und der Berg, die Berge türmen sich bei dir. Die Rechnungen türmen sich bei dir und fang an, da Gott zu loben und zu preisen. Ihr habt gelernt. In allem bin ich gewachsen, heißt es. Und das ist das geistliche Wachstum. Und das macht mich stark, spricht er hier. Glaubenshelden, Gottesmenschen sind mit allen Wassern gewaschen, sind gewachsen im Herrn, haben tiefe Wurzeln in Gott, sind in Gott verwurzelt. Und so ist es, dass dich nichts aus der Bahn wirft. Verwurzelt in Jesus Christus. Können alles, kennen alles, haben alles durchgemacht. Und schau, was Jesus alles durchgemacht. Was für ein Widerspruch der Gottlosen und Sünder hat er gegen sich erduldet. Die haben ihn angespuckt, Dornenkrone aufgesetzt, Backpfeife gegeben. Es war eine harte Schule. Kinder Gottes sind Allround-Menschen. Die können alles. Sich schlagen lassen und sich streicheln lassen. Das ist ein Kunststück. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Dann kommt diese Stelle. Weißt du, die meisten denken nur, ja, ich kann alles verarbeiten. Nein, hier hat sich Paulus bewährt in diesen schwierigen Situationen. In der Schule Gottes hat er gelernt, mit allen Situationen zurechtzukommen. Auf jeder Baustelle. Mit nichts was zu machen. Verstehst du? Aus nichts was zu machen. Mit jeder Situation fertig zu werden, mit jeder Schwierigkeit. Ich habe gelernt, aus jeder Lage rauszukommen, auch wenn es mir nicht gefällt, dann versuche ich mich rauszuschlingeln. Du musst können. Ja, aber das ist nicht christlich. Ja, Christen müssen lernen. Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Seid klug und seid ohne falsch. Verstehst? Das sind Haufen Schlangen. Also wir sollen ohne falsch sein und klug sein. Das ist Gottes Wille. Ich habe gelernt, in der Fülle zu leben. Weil es nicht nur, oh Allah, Heiland, ich danke dir, dass ich in der Gemeinde sein darf. Das ist so ein schöner Platz, das ist friedlich, verstehst? Nein. Du musst lernen, mit Gott zu leben, auch wenn es Überfälle stattfinden. Wenn Kämpfe da sind. Nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, sagt Paulus. Ich kann Wohlstand haben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kann satt sein, ich kann Hunger haben. Ich kann Überfluss haben, ich kann Mangel haben. Bist du so ein Alleskönner? Verstehst, du kannst Halleluja sagen, aber kannst du Halleluja sagen, auch wenn ein Fleck im Kleid ist? Oder wenn irgendwo ein Geschwür wächst? Verstehst, kannst du da Halleluja sagen? Wahre Menschen Gottes haben gelernt, anspruchslos zu sein, bescheiden zu sein, genügsam zu sein und sagen, danke Herr, das ist okay, dein Wille geschehe, was soll's? Mit allem zufrieden zu sein, nicht wählerisch zu sein. Das ist, was ich als Kind Gottes lernen musste. Weißt du, aber ich bin in seiner Schule und Gott nimmt mich in seine Schule und Stück für Stück lerne ich diese Lektionen. Wenn ich jetzt zurückschaue so auf mein Leben, habe ich gesagt, denke ich manchmal, Johannes, was hast du alles lernen müssen? Durch was musstest du alles durch? Und dann muss ich einfach sagen, durch das alles, durch die ganzen Troubles hat Gott mich durchgebracht. Und ich lebe immer noch und fühle mich noch bester Gesundheit. Weißt du, viele haben nichts gelernt. Sie können nur beten, gleich auf die Knie gehen. Kinder Gottes gehen nicht auf die Knie, die stehen auf, die treten auf Schlangen und Skorpione. Und die widerstehen dem Teufel fest im Glauben. Die sagen, nein, so geht's nicht, mein Freund. Und die machen aus nichts was. Das ist göttliches Leben, aus nichts was zu machen. Zu beginnen. Aus nichts. Die stampfen was aus dem Boden. Die lernen das. So mit nichts fertig zu werden. Nichts ist so eine, die Null ist eine undefinierbare Zahl. Wenn du Null definieren könntest, könntest du gleich noch Nobelpreis bekommen. Aber du kannst es nicht. Kein Mensch weiß es bisher. Was ist eine Null? Aber Gott fängt mit Nullen an. Viele Gläubige, sie wissen viel von Gott, aber sie haben noch nicht gelernt, mit Gott zu leben. Wissen bläht uns nur auf, ja, ich kann, ich weiß und so weiter. Nein, Gott will uns zeigen, wie man jeden Tag den Tag bewältigt, überwindet, mit dem Tag fertig wird. Gott lehrt uns, und das ist eine harte Schule manchmal für die Diener und Kinder Gottes, sich von Raben versorgen zu lassen. Jeden Tag, Rebchen, komm mal her. Verstehst du? Komm, bring mir was. Oder dann sich von der Witwe zu versorgen zu lassen mit Mehl und Öl. Weißt du, Gott konnte die Tiere in der Arche mit Frischwasser versorgen, mit frischem Futter und so weiter. Die haben mehr als ein Jahr ausgehalten in der Arche und haben kein Skorbut bekommen. Denn wenn wir heute so losfahren würden, wie die in der Arche losgefahren wären, wir würden dort ankommen ohne Gebiss und weich in den Knochen. Aber Gott hat die Leute in der Arche versorgt, die Tiere in der Arche versorgt, da hat sich keiner den anderen aufgefressen. Überleg einmal, denk darüber nach, was in der Arche alles passiert ist, so nacheinander. So, wenn du mit Gott gehst, musst du für deine Zukunft nicht sorgen. Da wird gesorgt. Jesus sagt, es wird euch gegeben werden, es wird euch zufallen. Und weißt du, da merkst du plötzlich diese merkwürdigen Zufälle, es passiert. Irgendjemand kommt und sagt, so und so, mein Freund. Da öffnen sich sogar die Fenster des Himmels. Und du bist überrascht und verblüfft, wie das so alles geht nacheinander. Und du sagst, ja, das kann ich nicht glauben, so weit bin ich noch nicht. Und ich sage, wenn du nicht glauben kannst, wirst du es auch nicht erleben. In 2. Könige Kapitel 7, Vers 18 ist eine interessante Geschichte. Ab Vers 18 ist eine Geschichte, da ist der Elisa und der Elisa lässt dem König da sagen, hör mal, morgen werden 10 Kilo Gerstenkörner und 5 Kilo Weizenmehl nur noch ein Silberstück kosten. Morgen. Und der Soldat, an dem sich der König stützt, als er das hört und sagt, König, sei doch nicht so dumm, glaub doch nicht dem Propheten. Das ist unmöglich. Und der Elisa hört es, als er sagt, das ist unmöglich. Sag nie unmöglich in deinem Leben. Dieses Wörtchen muss aus deinem Sprachschatz gestrichen werden. Das ist unmöglich, selbst wenn der Herr Gott die Fenster im Himmel aufmachen würde. Und dann sagt der Elisa, hör mal, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts davon essen. Da kommen diese 4 Aussätzige, verstehst du, diese 4 verkrüppelten Menschen, kommen und sagen, die sind alle abgehauen. Und da ist alles noch auf der Bratpfanne. Verstehst du? Da ist Brot, frisch gebackenes Brot, da ist alles, die haben genug Vorrat dort im Lager. Und dann stürmen die Leute raus aus Samaria, die in Hunger gelitten haben und diese nicht mehr zu halten. Und der Soldat fällt hin, wird zertrampelt. Du wirst sehen und doch nichts genießen. Glaub nicht deinem Verstand, deinen Gefühlen. Glaub Gott. Gott hat die Fülle bereitet. Und wenn Gott wirkt, benutzt er sogar Krüppel. Diese 4 Aussätzige. Der Gehasste, der vorher nicht glaubte. Das waren er und seine 3 Buben. Die 4 Aussätzigen. Und so, genau so kam er. Wurde zu Tode getrampelt. Lies mal 2. Könige 7. Du wirst sehen. 1. Samuel Kapitel 2, Vers 30. Wer mich ehrt, den werde ich auch ehren. Wer mich verachtet, den werde ich auch verachten. Und wenn mich der Verachtung preisgibt, den gebe ich auch der Verachtung preis. Also ehre Gott. Und der Herr Jesus hat den Vater geehrt. Bevor er irgendwas getan hat, hat er die Brote genommen, zum Himmel gehoben, hat gesagt, Vater, ich danke dir für diese 5 Brötchen. Ich bin wenigstens froh, dass ich die 5 Brötchen habe. Ich segne sie, Vater, in Jesus, deinem Namen. Und jetzt Jünger teilt aus. Und es dauert nicht mehr lange. Verstehst du, wenn du Gott preist, Gott ehrst, er wird einen Hinterhalt verschaffen. Und du wirst sehen, wie plötzlich du beschenkt wirst von allen Ecken. Weißt du, nicht an Weihnachten und nicht an deinem Geburtstag, sondern plötzlich beschenken dich Leute, was weiß ich, wegen welcher Anlässe. Du wirst sehen, Malachi Kapitel 3, Vers 18. Und ihr werdet am Ende sehen, was für ein Unterschied ist zwischen den Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Gott macht einen Unterschied. 2. Mose 8, Vers 19. Und ich werde einen Unterschied machen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen um diese Zeit soll ein Zeichen geschehen. Die einen gehen unter und die anderen gehen auf und werden gerettet. Du wirst sehen. Gott hat die Fülle. Gott sorgt für sein Kind. Weißt du, er sorgt für den Sperling. Schaut Matthäus Kapitel 6, Vers 26. Schau dir Vögel an. Schau dir Lilien an. Der Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war nicht so gekleidet wie einer davon. Von diesen Blümchen. Seid ihr denn nicht mehr als die? Gott hat die Fülle. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, im Gleichschritt zu Gott, das war mein Thema gestern, wenn du mit Gott im Gleichschritt gehst, wirst du nie leer ausgehen. Wirst keinen Mangel haben. Wirst nie pleite sein, nie am Ende sein. Gott sagt, ich habe so viel, verstehst du? Wir machen was. Gottes Brunnen haben Wasser die Fülle. Psalm 65, Vers 10. Sein Brunnen ist so tief, dass es nicht ausgeschöpft wird. Und dass du nicht ausschöpfen kannst. Gottes Segnungen sind unerschöpflich. Geistlich, Gott hat genug Wasser, auch wenn die größte Dürre herrscht. Gott hat genug Wasser. Man wundert sich manchmal, wie einem schlecht gehen kann und trotzdem Stress, trotzdem Schwierigkeiten, trotzdem Chaos, dass er das Leben so lässig und leicht nimmt. Aber die anderen, die dramatisieren schon, wenn eine Ameise durch den Weg läuft. Ui, da ist eine Katastrophe. Bei dem Gerechten geht das Leben weiter. Bei dem Gläubigen geht das Leben weiter, egal was da kommt. Der lässt sich führen. Und wenn es sein muss, ich fliehe nach Ägypten. So wie Jesus und Maria und Josef. Gott ist ein bewährter Gott in großen Nöten, die uns getroffen haben. Der wahre Glaube ist ein Geheimnis, dass man ruhig und getrost bleibt. Einfach nicht die Nerven verliert, den Kopf verliert. Ruhig bleiben. In allem, weißt du, auch wenn das Wasser ausgeht. Gott kann plötzlich regnen lassen. Gott kann. Bei Gott ist nichts unmöglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, er hat die Fülle, bei ihm ist alles vorhanden. Er kann den Wasserhahn aufdrehen und kann den Wasserhahn zudrehen. Du hast einen reichen Gott und unser Gott ist noch nicht verarmt, Bruder, Schwester. Kannst du Amen sagen? Wir haben einen reichen Gott, Halleluja. Und ein Gott, der alles vermag. Jesus hat die Fülle, Johannes 10, Vers 10, der Teufel ist ein Dieb und Mörder und Lügner, aber ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Also trotz vielen unerfüllten Wünschen, volles Genüge. Trotz unerfüllten Träumen, volles Genüge. Trotz einem leeren Portemonnaie, volles Genüge. Denn niemand lebt davon, wenn er viel Geld hat oder große Reichtümer. Manche Leute denken, wenn ich reich wäre, habe ich ausgesorgt. Vergiss es. Die haben größere Sorgen als wir alle hier zusammen heute Morgen. Die haben Angst. Die können ohne Revolver im Nachtkasten nicht schlafen, ohne Überwachungskamera. Weißt du, wir müssen lernen, den Überfluss zu finden. Was ist der Überfluss in meinem Leben? Was ist die größte Gabe? Und zuerst einmal ist Jesus und dann der Heilige Geist als nächstes. Und heute muss niemand leer herumlaufen vor Gott. Arm, nackt und bloß. Fang an, das Leben in der Fülle, in der himmlischen Fülle, göttlichen Fülle. Und weißt du, Gott ist gerecht und er gibt den Gerechten, was sie bedürfen. Und ich sah den Gerechten noch nie nach Brot betteln, steht einmal in der Heiligen Schrift. Der Gerechte geht nicht zu der dort und dorthin, um sich zu speisen, diese Speistafel, alles mag nett und gut sein, aber der Gerechte wird von Gott versorgt, auf seine Art und Weise. Plötzlich wächst ihm Wasser auf dem Balkon, auch wenn es Unkraut ist. Der erlebt Wunder. Weißt du, diese Welt ist ungerecht, aber Gott behandelt seine Kinder gerecht. Und er holt sie immer in der kritischen Situation, im kritischen Augenblick holt er sie raus. Die Reichen werden zwar auf dieser Welt immer reicher und die Armen immer ärmer. Das ist eine katastrophale Sache. Aber Gott wird einen Punkt und ein Ende setzen. Er wird sagen, stopp, Leute, so geht's nicht mehr weiter. Weißt du, plötzlich wird alles zusammenbrechen. Und ich sag euch schon voraus, es wird einen großen Crash geben. Ein Super-GAU. Da werden die Reichen weinen. Lest die Offenbarung, was da steht. Die Kaufleute weinen, die Banken weinen. Man wird das Gold auf die Straße werfen. Und nicht einmal als Pflasterstein mehr benutzen. So, das ist das Problem dieser Welt. Aber Gott hat ein ganz anderes Problem, weißt du, oder ganz andere Lösung. Sein System ist Gerechtigkeit. Und er wird Gerechtigkeit aufrichten. Und Jesus wird alles mit seinem eisernen Besen rausfegen, mit einem Kratzer. Verstehst du? Alles, was noch irgendwie hängen geblieben ist, wird er aufräumen. Und dann werden die Menschen genug Wasser haben, genug Brot haben, genug Arbeit haben, genug Wohlstand haben, genug Gesundheit haben. Ich sage euch eines, an eurer Gesundheit oder eurer Krankheit verdienen nur die Krankenkassen und verdienen nur die Apotheker und die Ärzte. Verstehst du? Die verdienen an diesen Dingen. Verstehst du? Wenn du diese Dinge nicht hättest und könntest auch leben, gewiss, wir brauchen manchmal Ärzte und Krücken, an denen wir uns stützen können, aber die meisten Leute sind davon abhängig und süchtig. Zuerst müssen die Unterdrücker verschwinden aus unserem Leben und dann wird das Elend beseitigt. Die Unterdrücker, die Ausbeuter, in aller Liebe. Heutzutage kämpfen wir um das nackte Überleben, in aller Liebe. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass wenn eine gerechte Lebensmittelverteilung auf dieser Erde gäbe, könnten 20 Milliarden Menschen gut ernährt werden. 20 Milliarden. Und wir sind jetzt nicht mal bei 7 Milliarden, kommen wir klar. Da hungern so viele. Aber die Menschheit könnte ernährt werden. 20 Milliarden. Die können nochmals doppelt oder dreifach so viel werden. Aber die Räuber sind da. Sprüche Kapitel 3, Vers 13. Wie glücklich ist ein Mensch, der die Weisheit gefunden hat und die Erkenntnis Gottes erlangt hat. Da beginnt es. Da beginnt es. Weisheit zu besitzen ist mehr als Silber und Gold zu besitzen. Es ist kostbarer als Edelsteine. Weißt du, das ist unvergleichbar. Mit der rechten Hand bietet er seine Hilfe an. Wohlstand und Ansehen ist vor ihm. Wenn du einfach mit Gott hältst, dann ist es besser, als wenn du mit Edelsteinen, Gold und Silber behängt wirst. Sie erfüllt dein Leben mit Glück und Sicherheit. Die Weisheit, das ist Gott und Gottes Geist. Sie ist wie der wahre Baum des Lebens. Wer sie erlangt und festhält, den kann man glücklich preisen. Das ist die Fülle Gottes. Der Teufel, der Fürst dieser Welt, versucht mit seinem System die Leute kaputt zu machen, arm zu machen, krank zu machen. Armut ist eine erzwungene Armut. Es gibt keine Armut. Es ist eine erzwungene Armut. Du kriegst keine Arbeit. Aber es gibt so viel Arbeit. Verstehst du? Schau doch die Straßen an, die Brücken, die sind alle kaputt. Aber das Geld wird woanders verpulvert. Nach Afghanistan geschickt, nach Iran geschickt. Verstehst du, für Kriegs, Waffen für die Waffen, aber der Tag X wird kommen, wo wir die Schwerter zu Pflugscharen machen. Das ist für mich Hoffnung und das ist für mich Glaube. Und Gott hat die Fülle, Gott kann die Seinen versorgen. Mach dir keine Sorgen. Weißt du, Jesus kam, damit sie leben und volles Genüge haben. Und der Wille Gottes ist für dich und mich, dass kein Armer unter uns sein. Weißt du, das mag sein, dass du hier Mangel hast, deine Miete nicht bezahlen kannst, dir der Strom abgestellt wird. Kann sein, kann alles passieren. Aber da soll kein Arm und kein Kranker unter euch sein. Gott hat für uns eine bessere Heimat. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Das ist keine Utopie. Weißt du, das ist Realität, göttliche Realität. Jesus wird wiederkommen. Wir haben Advent, er kam das erste Mal und er kommt das zweite Mal, um die Seinen zu erlösen, sie heimzuholen ins Reich. Halleluja. Bin nicht politisch, glaubt mir das. Weißt du, der Herr wird ein Ende machen mit den ganzen Ausbeutern. Und er sagt, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was das heißt? Genug Klee, genug Futter, gutes Futter. Er wird Weide finden. Der Dieb kommt aber, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das in Fülle. Jesus und der Dieb, beide stehen jetzt nebeneinander. Jesus und der Dieb gegenüber. Jesus wird den Plünderer davonjagen und sagen, was willst du hier? Taste meinen Gesalbten nicht an. Das gilt für dich, denn du bist ein Kind Gottes, hast den Heiligen Geist. Taste meinen Gesalbten nicht an, vernichte ihn nicht. Zerstöre ihn nicht, lass ihn in Ruhe. Ich bin gekommen, um ihn zu beschützen. Und wie macht es der Herr Jesus? Du musst dich ihm nur ganz ausliefern, ganz in seine Arme fallen, ihm gehorchen, einfach dich ihm hingeben. Das ist ein sehr komplizierter Fakt und Akt, sich Jesus hinzugeben. Die meisten können das nicht. Die meisten denken, ich muss nach Geld streben, ich muss fleißig sein, ich muss mich anstrengen, ich muss viel beten, ich muss viel dies und jenes. Weißt du, du musst arm werden, damit du die Herrlichkeit Gottes erlebst. Ich denke nur an diesen reichen Jüngling in der Bibel. Weißt du, du musst diesen reichen Jüngling verstehen. Jesus sagt einmal, niemand lebt davon, wenn er viele Güter hat. Du musst verstehen. Und er kommt zu Jesus. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Dass ich gutes Leben habe, gesegnetes Leben habe. Was muss ich tun? Jesus sagt, halte die Gebote, ehre Vater und Mutter. Dann sagt er, ja, das tue ich schon von Anfang an. Ich habe meinen alten Vater gepflegt, meine Mutter auch zu Tode gepflegt. Verstehst? Ich habe alles getan. Was muss ich noch tun? Das war Johannes Markus hier, dieser reiche Jüngling. Später, der nachher Markus-Evangelium geschrieben hat. Und der war so ein bisschen ein Weichbub. Aber es ist egal. Das habe ich alles getan. Perfekt. Sensibel. Dann hat Jesus geguckt. Da, hier ein Fingerring, da ein Fingerring, da ein Fingerring, da ein Armband. Und da Ohrring und was weiß ich, was der alles noch an sich so gehabt hat. Er muss also reich gewesen. Der hat die Schätze an sich selber getragen. Im Orient trägt man die Schätze an sich selbst. Denn sonst könnten Diebe kommen. Dann sagt er, hör mal, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und weißt du, was dann passiert? Dann ist er traurig davongegangen. Jesus ist traurig gewesen. Die Jünger waren traurig. Und dann kommen die Jünger zum Heiland und sagen, also Herr, wer kann überhaupt noch selig werden? Der hat das nicht begriffen. Der hat gedacht, Gebote halten, das wäre alles. Nein, es ist nicht alles, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, nicht mir, nicht der Bibelschule, nicht dem Missionswerk, gib's den Armen, den hungrigen Menschen. Weißt du, viele verwechseln die Fülle mit Kapitalismus, Materialismus. Gib's den Armen, verschenk dich, verausgabe dich, gib dein Geld, lass es übers Wasser fahren, kümmere dich nicht, komm und folge mir nach und dann wirst du ein ewiges Leben haben. Weißt du, die meisten Menschen sind so wie auf der Autobahn, in der Autoschlange und da läuft gar nichts. Verstehst du, ärgerst dich in deinem Leben, da ist Lebensstau. Weißt du, da läuft gar nichts, passiert gar nichts. Ein Bild von der Leere, das ist es. So war der reiche Jüngling, der stand im Stau, der wurde von seinen ganzen materiellen Gütern aufgehalten, blockiert. Da lief gar nichts mehr in seinem Leben. Jeder sitzt da in seiner Blechschachtel und schwitzt, verstehst du? Warum läuft es nicht weiter? Und du fragst dich, warum läuft es in meinem Leben nicht weiter? Du hängst an diesen materiellen Dingen und schwitzt. Kommt Frustration und Hass raus. Weißt du, die hinter mir und die vor mir, dann hupst du. Ich will nur sagen, im Neuen Testament wird uns diese Geschichte gestalt, erzählt, weißt du, das sind Menschen mit einer inneren Leere, die haben alles, die tun alles, sind brav. Also Jesus sah ihn an und hat ihn lieb gehabt sogar, steht in meiner Bibel, er hat ihn lieb gehabt. Aber dieser Mann merkt, mir fehlt die Fülle. Ich habe alles und mir fehlt die Fülle. Er weiß, ich habe nicht genug. Manchmal könnte ich alles hinschmeißen, alles aufgeben. So hat er sich gedacht. Alles, was ich aufgebaut habe, alles, was ich vom Vater und Mutter geerbt habe, darauf kann ich verzichten. Was soll das alles? Sein Leben hat keinen Sinn. Er möchte das ewige Leben erwerben. Deshalb kommt er auch zum Heiland. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Er spürt, es muss mehr geben. Das ist, was ich habe, noch nicht ausreichend. Das bringt mir nicht das Glück, das ersehnte Glück. Meine Träume erfüllen sich nicht. Obwohl er alles hat, was er braucht. Er gehört zu den harten Erfolgstypen. Männlich oder weiblich, spielt keine Rolle. Erfolg, Erfolg. Weißt du, er war nicht brutal, er war eher ein Schwächling, nach meiner Ansicht. Weißt du, sein Reichtum hat er nicht erkämpft durch Blut. An seinen Händen klebte wahrscheinlich kein Blut. Aber er konnte es nicht loslassen. Er war ehrlich, hat gearbeitet, hat keine Menschen verleumdet, hat keine dummen Tricks angewandt und so weiter. Niemand ausgebotet, niemand gemobbt. Er sorgte für seine Eltern. Alles. Er war kein Radikaler, ging nicht immer auf die Barrikade, ständig protestierend durch die Gegend. Ist er nicht gelaufen. Und trotzdem hatte er nicht das ewige Leben. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Er hat nicht die Fülle. In seinem Leben fehlt Glanz, Schönheit, Farbe. Was muss ich tun, dass mein Traum sich erfüllt? Und da ist die Leere und da hinten dieser gestreckte Tod. Weißt du, man kann alles noch strecken. Den Tod kann man strecken. Durch Tabletten, durch was weiß ich alles, durch irgendwelche Aktionen. Und Jesus will ihm die Fülle anbieten. Und das Geheimnis war, wie kriege ich die Fülle? Lass los. Lass los. Lass los. Dann geht's dir gut. Dann erreichst du deine Bestimmung. Lass los. Die meisten Menschen erreichen nicht ihre Bestimmung, zu dem sie von Gott erwählt und berufen sind, weil sie nicht loslassen. Sie glauben, dass die Erfüllung des Lebens, der Sinn des Lebens und was weiß ich, das ist festzuhalten. Halte, was du hast. Nein. Die Bibel sagt, lass los. Auch wenn in der Bibel steht, halte, was du hast, da geht es um die Krone des Lebens. Um deine himmlische Berufung. Aber die meisten Leute denken, ich brauche noch zusätzliche Sicherheit. Das muss noch dazu kommen, das ist diese religiöse Art bei uns Menschen. Ich muss noch was tun, ich muss noch etwas unternehmen. Die Fülle des Lebens kommt nicht, wenn du alles hast. Die Fülle des Lebens kommt, wenn du nichts mehr hast. Verstehst du das? Denk drüber nach, lass es zergehen. Erst wenn du leer bist, und wir müssen erst leer werden, damit Gott was in unser Leben hineinfüllen kann, gib das weg, was du hast. Gib es den Armen. Nicht irgendjemand, von dem du nie mehr wieder zurückkommst. Weißt du, wenn du einem Reichen was leist, da kriegst du noch mit Zinsen zurück. Nein, gib's fort, lass los. Die Geschichte von diesem Jüngling endet in Trauer, Depression. Vielleicht wird er anfangen zu trinken. Sagt er jetzt, das Leben bringt mir nichts. Vielleicht baut er noch einen Autounfall oder einen Eselsunfall, je nachdem. Verstehst du? Und solange er lebt, ist er Jesus nicht mehr begegnet. Lese ich nicht mehr so. Weißt du, überflüssige Dinge machen dir das Leben überflüssig und überdrüssig. Überflüssige Dinge. Und so viele junge Menschen, vitale Menschen, tragen das Gefühl in sich, no future, no hope. No future, no hope. Keine Hoffnung. Keine Zukunft. Und da stehen manche Plätze, das liest du noch, so diese Proteste. Sie können sich nicht vorstellen, ein Kind zur Welt zu bringen, einen Baum zu pflanzen. Sie können sich nicht vorstellen. Ich lebe. Ich lebe weiter. Leben in seiner Fülle ist ein Versprechen. Weißt du, wenn du das sagst, du kannst leben, dann lächeln sie einen dumm an. Und du tust mir leid. Verstehst, hast keine Ahnung vom Leben, was du das. Weißt du, ihre Trauer ist manchmal aggressiv. Immer nach außen. Ich muss was unternehmen. Ellenbogen. Dschungelgesetz. Das Leben ist leer und er geht traurig durch das Leben. So viele Menschen könnten viel glücklicher sein, viel erleichterter sein, viel erquickter sein, viel fröhlicher sein, wenn sie Jesus mir anvertrauen würden. Der reiche Jüngling weiß, Das ist nicht alles. Und du weißt es auch. Was ich jetzt habe, ist nicht alles, wenn du ehrlich bist. Oder du lügst dich an. Weißt du, wir können nicht nur andere anlügen, die schlimmste Lüge ist, sich selbst zu belügen, sich selbst was vorzumachen. Ich bin glücklich, Halleluja. Und das werde zum Heulen, zum Kotzen. So, das Beste, was ein Reicher zu Pflege seiner Menschlichkeit tun kann und seine Wünsche verwirklichen oder und so weiter, ist, verausgabe dich. Verausgabe dich. Und du wirst sehen, plötzlich hast du einen Grund zum Leben. Jetzt musst du kämpfen. Ich habe eines festgestellt, wenn du das Leben entdecken möchtest, musst du wieder dort zurückkommen, wo du ganz arm warst, wo du nichts hattest, wo du um jedes Stück Brot bitten musstest. Und deshalb bin ich auch nach Berlin gekommen. Weißt du, ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich alles hatte, in Heilbronn. Meine Gemeinde, alles, musste nur kommen, da war alles schon geordnet, Klavier spielte schon, Musik war schon aufgelegt. Weißt du, da war alles geordnet. Und ich habe mich gesehnt. Midlife-Crisis habe ich gehabt zu der Zeit. So was nennt man Midlife-Crisis. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte wieder die alte Zeit haben. Als ich angefangen habe zu dienen, musste ich um jedes Stück Brot bitten. Ich musste mich von deiner Gnade führen und leiten lassen. Ich musste mir alles beschenken lassen von dir. Ich habe nichts gewusst, nichts gekonnt, nichts gehabt. Und Gott hat mich beschenkt. Und genau das wollte ich wieder haben. Gott, ich will deine Gegenwart, deine Herrlichkeit erleben. Und dann kam ich nach Berlin. Und das konnte ich hier durchexerzieren. Weißt du, und erleben. Ja, wenn du arm bist, wenn du nichts mehr hast, dann versorgt Gott dich auf übernatürliche Art und Weise. Verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Viele können mit der Lehre gar nichts anfangen. Du musst nicht nur jetzt habe ich alles verkauft, Herr Jesus. Ich habe alles aufgegeben. Ich verzichte auf dies und jenes, verzichte auf Urlaub. Nein, du musst loslassen und losgeben. Gott füllt nur leere Hände, leere Herzen, leere Gefäße. Und die müssen nur durchgeputzt werden, damit sie schön sauber sind, damit wirklich guter Wein da reinkommt und raus wird. So leer werden vor Gott. Sich leer machen lassen. Das kannst du nicht selber, das schaffst du selber nicht, leer machen. Da muss jemand kommen und dein Kübel umkippen. Verstehst? Jemand muss dich umstoßen. Da kommen Menschen, die dich umstoßen. Die geben so einen Anstoß. Und sagst so, merkst du nicht, das bin ich gewesen. Jakob schickt in Peniel seine Familie links und rechts, geht, Leute, jetzt bin ich allein mit Gott. Und jetzt hat er mit Gott allein dort in Peniel diese Stunde durchgekämpft. Und dann wird er von Gott berührt. Jesus kommt zum Zachäus. Und weißt du, dieser Knülch da, das ist das kleine Männlein, steigt auf den Baum, damit er Jesus sehen kann, damit er groß ist, weil er zu klein war. Und obwohl er war reich, er war aber klein, hat ein Handicap gehabt. Und dann kommt er zu Jesus, gehorcht Jesus und alles, was dieser Oberzöllner sich angehäuft hatte und so weiter, fängt er plötzlich sagen, ich gebe alles weg, 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 weg. Und die Hälfte gebe ich den Armen. Und plötzlich wird Jesus sichtbar in seinem Leben. In diesem Hause ist Heil widerfahren. Halleluja. Auch wenn er ein Zöllner ist. Arm werden und immer weniger von sich selbst werden. Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist, was Gott will in unserem Leben. Er muss zunehmen. Also viele versuchen, sich selbst zu vergewaltigen und sich selbst zu verstümmeln. Und ich muss mich bewähren. Nein, das macht schon der liebe Gott. Man muss ihn nur machen lassen. Man muss ihn nur machen lassen. Jesus hat versucht, dem reichen Jüngling den Bruch mit der Welt darzustellen, wie das funktioniert. Er zeigt, was das Leben ist, was wahre Werte ist, was er vergessen hat inzwischen. Immer nur auf die Jagd. Money, money, money. Und er will ihn neu einstellen, dass er nicht nur immer nur hortet, denn niemand lebt davon, wenn er viele Güter hat, sondern wenn er innen drin reich ist. Unser Reichtum muss ein innerer Reichtum sein, ihr Lieben. Alles andere ist etwas Teuflisches, macht uns einsam, klein. Schau den Zachäus. Oh, ich will Jesus sehen, aber wo steckt er denn? Verstehst? Alles, das Menschliche, das Materielle macht uns klein, nichtig, einsam. Da musst du auf die Bäume kraxeln, um zu sehen, was da passiert, was da abläuft. Und Jesus holt ihn runter und bringt Heil in seinem Haus. Auch wenn er klein ist. Jesus und Gott gibt uns die Fülle. Aber erst dann, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben. Wir müssen ihm Raum geben. Und die Bibel spricht vom Reichtum Christi und die Gemeinde Jesu. Das, was Gott uns hier gegeben hat, ist Reichtum Gottes. Und wir Gläubige sind nur Verwalter der Reichtümer Jesu Christi. Wir sind nur Verwalter, Sachverwalter. Und Gott will den Reichtum Christi in uns offenbaren. Nicht nur, indem wir konsumieren. Oh Herr, mein Tisch ist gedeckt. Nein. Gott will uns zeigen, im Angesicht deiner Feinde decke ich den Tisch. Weißt du, was das heißt? Viel mehr als nur, dass dein Tisch zu Hause nach Hause kommt und schon alles bereitet, das Essen ist warm, die Klopse schon auf dem Tisch. Das ist mehr als nur ein frommes Gefühl. Der Reichtum Christi, das ist Liebe, Gnade, Friede, Barmherzigkeit, Freude, das ist alles schon bereitet, das ist alles schon da. Der ganze Reichtum Christi. Wenn du für Gott sorgst, sorgt Gott für dich. Sorg für seine Sache, für sein Reich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles solches, was du brauchst, zufallen. Erst als die Ordnung Gottes wiederhergestellt wurde im Leben des Zachäus, da floss der Segen. In diesem Haus ist heil wieder, vor allem komisch. Eine ganz andere Luft, ganz andere Atmosphäre. Da kommen plötzlich wieder die Spatzen. Und es ist wieder schön. Die Wiederherstellung beginnt mit der Wiederherstellung der Ordnung Gottes in unserem Leben. Ich muss nur ganz schnell machen, sonst komme ich nicht durch. Was ist es? Was ist es, was Gott fordert? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Schnall dich an. Micha Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch. Nicht es wird dir gesagt, es ist dir bereits gesagt. Das weißt du schon innen drin. Das glaubst du bloß nicht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Drei Sachen. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Erfülle Gottes Forderungen, Gottes Erwartungen und Wünsche, dann gibt er dir sein Teil, dann segnet er dich, dann ist dein Leben plötzlich wie im Paradies. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein. Drei Sachen. Und erst dann begreifst du die Fülle Gottes. Weißt du, dann ist die Gemeinde mehr als nur ein frommer Club. Dann sind die Geschwister mehr als nur irgendwelche Menschen, Geschöpfe. Nein, das sind Brüder und Schwestern. Das ist der liebe Gott selbst. Und Gott kann zerstörte Beziehungen heilen, damit er sie segnen kann. Und er will sie heilen. Weißt du, solange Wackelkontakt da ist, da kann der Strom Gottes nicht fließen. Und die Kraft Gottes braucht ein Flussbett, auch in unserem Leben. Die Herrlichkeit Gottes braucht ein Flussbett. Gott führt uns in das Nichts, in die Leere. Das ist, wie Gott uns füllt. Führt leere Krüge, leere Gefäße. Zuerst entleert uns ganz brav und mächtig, total. Reinigt uns, bevor er uns füllt. Heilt uns, repariert uns, stellt uns auf den Kopf. Weißt du, nur wenn wir auf den Kopf gestellt werden, kommt alles raus. Solange wir nicht auf den Kopf gestellt werden, weißt du, dann plagen wir uns nur und, weißt du, da kannst du schöpfen, da bleibt immer noch ein Tropfen Gift und was weiß ich noch drin, Bitterkeit. Zuerst müssen große Stürme über unser Leben ergehen, damit die ganzen trockenen Blätter und Äste abfallen. Im Angesicht deiner Feinde decke ich den Tisch, sagt der Herr. Die Fülle kommt nach der Salbung, nachdem du bereit bist, ihn als deinen Herrn und Hirten zu akzeptieren, dich führen zu lassen. Und dann vor deinen Feinden deckt der Herr den Tisch, dass du richtig schmatzen kannst. Und die zugucken und die kriegen immer größere Augen. Was den segnet oder die segnet der Herr? Weißt du, wenn du keine Feinde hast, wird Gott dir nichts einschenken. Hör mir zu. Wirst nichts kriegen? Lies Psalm 23, das du so gerne hörst und liebst. Lies Psalm 23 und schenk mir voll ein. Aber im Angesicht unserer Feinde, unserer Probleme, unserer Schwierigkeiten, unserer Krankheiten, unserer Nöte, unserer Anfechtungen, Gott dient dir erst richtig, wenn es dir hundsmiserabel geht, furchtbar schlecht geht, wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn du von allen Seiten angegriffen bist und der Teufel los ist und Hochkonjunktur in deinem Leben hat. Da dient der Herr. Wenn dir niemand mehr was gönnt und niemand was gibt und niemand was erlaubt, da fängt Gott an, in deinem Leben zu arbeiten. Gott dient, wenn du lauter Gegner vor dir hast. Lauter Widersacher. Im Angesicht meiner Feinde, lass es dir gehen, meiner Probleme. Der Tisch wird gedeckt und serviert und aufgewartet. Brauchen Sie noch was? Haben Sie noch einen Wunsch? Verstehst du, Gott wird deine Wünsche, deine Träume erfüllen, wenn du anfängst, deine Feinde zu ignorieren. Weißt du, was das heißt? Lass die doch sitzen. Die sind gut aufgehoben dort hinten. Lass die sitzen. Du bist wie im Theater, weißt du, auf der Bühne, auf der Plattform. Und weißt du, wenn viele Leute auf der Plattform sitzen, die wissen nicht mal, wie man mit Messer und Gabel isst. Ich habe Probleme damit, in aller Liebe. Wenn du mit Jesus gehst, gehst du vorbereitete Wege, gesegnete Wege, noch ganz schnell. Und wenn du mit Jesus wandelst, weißt du, Jesus hat alles gehabt. was er hier hatte, aber Mensch war, dass er alles zurückgelassen für dich und mich. Im Angesicht meiner Feinde, meiner Widersacher, deckte mir den Tisch, hat alles zurückgelassen, er ist in den Himmel gegangen, der Vater im Himmel wollte segnen ihn und sagen, Jesus, du wirst jetzt gesegnet, alles, was du hier zurückgelassen hast, ich will dir noch mehr geben. Jesus sagt, Vater, ich brauche gar nichts von dem. Ich bin reich. Meine ist Gewalt und Macht, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich brauche das nicht. Meine Jünger brauchen das. Alles, was ich bin, was ich kann, was ich hatte, was ich erwirtschaftet habe, was ich erkämpft habe, was ich erblutet habe, was ich ausgefochten habe, das lasse ich alles für meine Brüder und Schwestern. Ich lasse sie zurück. Jesus hat seine Vollmacht zurückgelassen, seine Schönheit zurückgelassen, seine Heiligkeit zurückgelassen. Das ist alles für dich. Jetzt müssen wir nur annehmen. Das ist mein Leib für euch gegeben. Weißt du, das Abendmahl müsstest du noch viel mehr erkennen, was Abendmahl ist. Ich bete, dass der Heilige Geist dir offenbart, was Abendmahl ist. Das ist mein Leib. Nicht nur Bröckchen. Das ist mein Leib. Du isst Jesus auf. Was er hier zurückgelassen, bevor der Teufel es verschandeln konnte, beschmutzen konnte, anspucken konnte, durch den Dreck ziehen konnte, verspotten konnte. Das hat er alles zurückgelassen für dich und mich. Ganz schnell, ich muss noch, es ist schon bald 12 Uhr. Epheser Kapitel 1, Vers 11 lese ich noch ganz schnell. In ihm sind wir auch Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor in Christus gehofft haben. Du hast gewartet hier. Und in ihm seid auch ihr, die ihr jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, 2000 Jahre später, in der Bibel gelesen habt, nämlich dem Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist der Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden hier auf dieser Erde, in ihm. Wir sind Gottes Enkelkinder und Gottes Urenkel. Preis Gott. Wir gehören. Jesus hat alles zurückgelassen. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. In ihm bist du zum Erben eingesetzt. Ein Erbe eingesetzt. Du erbst das, was Jesus hier auf Erden erkämpft, erwirtschaftet hat, was er besessen hat, was sein Eigentum war, was sein Vermögen war. Du erbst alles. Das ist sein Erbe. Du musst jetzt nur das Erbe annehmen. Du kannst natürlich das Erbe auch ausschlagen. Du sagst nein und du erhältst es. Das Testament ist bereits eröffnet, Geschwister. Das Testament ist bereits eröffnet. Du ererbst es. Alles, was sein Eigentum war, das ist jetzt deins. Was mein ist, das ist auch deins, sagt der Herr. Und das soll deins werden. Und eines Tages wirst du noch mehr bekommen, als was im Testament drinsteht. Weißt du, da steht unheimlich viel drin. Unheimlich viel drin. Und wir müssen nur noch das Erbe antreten. Und abholen und sich auszahlen lassen. Und nicht so kümmerlich leben. Nein, fang an, reich zu leben in Gott. Du bist ein Erbe Jesu Christi. Lass uns aufstehen und wir singen ein altes Lied, das wir zu Hause gesungen haben. Ich hoffe, dass der Cornelius spielen kann. Die Kinder haben es geschickt. Okay, alles klar. Dann wird er uns spielen. Wir sind Erben eines Vaters. Wir müssen das auflegen.